Herzlich willkommen zu Praktisch Theologisch Kirche. Mein Name ist Benny Limbeck. Mir gegenüber sitzen Kaya Kaiser und Michael Herbst. Hallo, ihr zwei.
Hallihallo.
Hallo zusammen.
Wir beschäftigen uns aktuell mit dem Thema Spiritualität. Heute wollen wir über Gemeinschaft sprechen. Michael, meine erste Frage ist an dich. Ich kenne Menschen, die sagen, ich bin Christ, aber dafür brauche ich keine Kirche. Ich bin Christ, aber dafür brauche ich keine Gemeinde. Was würdest du diesen Menschen seelsorglich sagen und was hältst du allgemein davon?
Oh, das ist gleich der ganz große Hammer am Anfang. Ich würde versuchen, nicht gleich da drauf zu hauen, weil ich erstmal verstehen möchte, warum jemand das sagt, welche Erfahrungen er vielleicht gemacht hat oder welche Erfahrungen er vielleicht in seinem Leben auch noch nie gemacht hat. Das wäre so eine erste Bremse, jetzt nicht gleich zu sagen, mit theologischer Korrektheit im Gepäck, aber lieber Freund, wir können doch ohne die Christen nicht Christus verehren. Das funktioniert doch einfach nicht. Aber in einem zweiten Schritt würde ich ihn schon fragen, wenn er sagt, er glaubt, wie es denn dazu gekommen ist. Es gibt diese schöne Formulierung aus der Rheinischen Kirche, irgendjemandes Mission hat jeden gewonnen. Also ist irgendwo immer ein anderer Mensch gewesen, der wichtig war, damit ich glauben kann. Das ist schon ein Stück Gemeinschaft, an dem man kaum vorbeikommt. Es gibt sehr wenige Menschen, es gibt es tatsächlich, dass Menschen in Träumen etwas von Jesus sehen, die in einer Gegend wohnen, wo es einfach keine Christen gibt. Aber der Regelfall ist doch, dass wir durch das Zeugnis anderer, durch eine Gemeinschaft, durch einen Gottesdienst, durch Kindergottesdienst, Konfirmandenarbeit, einen Patenonkel vom Glauben erfahren und so in Gemeinschaft lernen, was es heißt, ein Christ zu sein. Und dann würde ich sehr dafür werben, das doch zu entdecken. Ich würde nicht mit der negativen Keule kommen und sagen, aber das geht doch nicht, sondern ich würde sagen, guck mal, was hier noch an Möglichkeiten für dich offen steht, den Glauben tiefer kennenzulernen. Wenn ich nicht im Gespräch gefragt werde, sondern jetzt eine Ebene abstrakter darüber nachdenke, warum ist das eigentlich so, dann glaube ich, dass es tatsächlich theologisch und soziologisch richtig ist zu sagen, es gibt kein Christsein ohne Gemeinschaft. Das war der alte Zinzendorf-Satz. Ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Und der soziologische Grund ist, dass gerade da, wo wir als christliche Gemeinde in die Minderheit geraten, es sehr schwer sein wird, ohne die Unterstützung und die Bestätigung durch andere Christen durchzuhalten und im Glauben zu bleiben, wenn meine ganze Umgebung meinen Glauben nicht mehr stützt, sondern bestenfalls neutral, schlimmstenfalls aber aggressiv meinem Glauben gegenübersteht. Und der theologische Grund wäre für mich, dass ich das bei Paulus sehe, dass ich bei Jesus sehe. Jesus sammelt eben einen Jüngerkreis um sich, die er als Gemeinschaft formt. Paulus nennt uns den Leib Christi und verbindet ganz eng unser Verhältnis zu Christus, dem Haupt, mit unserem Verhältnis zu den Gliedern, von denen wir eines sind. Und das ist deshalb wichtig, weil hier auch nochmal klar wird, die Geschichte mit Gott und uns ist eine Geschichte der Liebe Gottes zu uns und eine Geschichte der Liebe zu anderen Menschen. Und zu denen gehört eben ganz stark auch die Gemeinschaft derer, die mit mir Christus folgen. Das ist nicht einfach eine Frage, ob ich das jetzt brauche oder meine auch nicht zu brauchen, sondern es ist ein Stück meiner Berufung, Christus zu folgen, ist es auch mit den anderen Christenmenschen Christus zu folgen. Also das wären so eine Reihe von Gründen, die ich hier nennen würde. Aber wie gesagt, im persönlichen Gespräch würde ich so nicht anfangen, sondern erkunden, welche Erfahrungen hat ein Mensch gemacht und warum denkt er so, wie er jetzt denkt.
Ja, du hast jetzt verschiedene Aspekte genannt. Spannend fand ich gerade, dass du den zeitlichen Aspekt auch mit reingebracht hast. Jemand, der sich als Christ versteht, war wahrscheinlich irgendwann mal in einer Gemeinschaft mit anderen Christen, hat davon profitiert oder wir stehen als Christen heute in einer Tradition von christlicher Gemeinschaft, die über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende gewährt hat und sind jetzt heute Christen, weil andere es davor waren und irgendwo wir von diesem christlichen Glauben erfahren haben.
Ja, es ist ja bei den meisten so. Also wer würde von sich sagen, dass seine Geschichte mit Gott, auch wenn er vielleicht heute nur ein sehr lockeres Verhältnis zu einer Gemeinde hat, so komplett ohne andere Menschen passiert wäre. Woher weiß ich denn, wer Gott ist und wie er zu mir steht? Wer hat mich ermutigt, es mal mit dem Glauben zu probieren? Wer hat mir eine biblische Geschichte erzählt oder zum ersten Mal mit mir gebetet? Das heißt, der Schleiermacher sagt das auch so, wenn der christliche Glaube einmal ist oder die christliche Religion einmal ist, dann ist sie sofort sozial. Das heißt, diese Verbindung von Glauben und Sozialität, die ist beim besten Willen nicht aufzubrechen. Und das kann ich erstmal verstehen, auch in meinem eigenen Leben. Und dann kann ich fragen, was bedeutet das denn für meine Berufung, an Gott zu glauben und Christus zu folgen? Der Bonhoeffer war da relativ robust. Er hat gesagt, wer nicht allein sein kann, der soll Gemeinschaft meiden. Aber wer nicht in Gemeinschaft leben kann, der soll das Alleinsein meiden. Da ist nochmal eine andere Dimension, wie Alleinsein und mit anderen Zusammensein zusammengehören. Aber der Bonhoeffer würde auch sagen, Vorsicht, wenn du meinst, du kannst das alles alleine schaffen, dann bist du in höchster Gefahr, weil es ist fast unmöglich, ein Leben lang ohne die Begleitung, auch die Infragestellung, die Korrektur, die Tröstung und Unterstützung der anderen im Glauben zu bleiben.
Und du hast es auch eben als Berufung bezeichnet. Und das heißt, einerseits bekomme ich etwas von den anderen. Und du hast auch das Bild von dem Leib mit den vielen Gliedern erwähnt. Das andere ist aber auch, dass ich was reingebe. Also es ist ja nicht so, dass ich dann nur profitiere und dann denke ich, ja, aber mir geht's ja gut, deswegen brauche ich die anderen nicht, sondern ich verwehre den anderen ja auch meinen Anteil daran, dass ich ihnen was Gutes tun könnte.
Ja, und wenn das nicht so paternalistisch rüberkommen würde, würde ich das auch immer sagen. Es geht nicht einfach darum, was du davon hast, sondern es geht auch darum, was du für die anderen sein kannst und welchen Beitrag du lieferst zum Wohlergehen der anderen und der Gemeinschaft als Ganzer. Also es geht hier nicht nur, es ist eben das Stichwort der Liebe, das bei Paulus dann an dieser Stelle auch eingespielt wird im ersten Korintherbrief. Es ist eine Verbindung, die familiären Charakter hat und die mich in dieselbe Verbindlichkeit stellt wie meine familiären Verbindlichkeiten. Der andere ist Bruder und Schwester. Und ich bin an ihn gewiesen. Paulus kann sich das gar nicht anders vorstellen. Er bildet lauter Wortkombinationen, in denen das Wort einander oder miteinander vorkommt, um deutlich zu machen, der andere ist mir geschenkt und ich bin dem anderen geschenkt. Und der andere ist mir zugemutet und ich bin ihm zugemutet. Und der andere ist an mich gewiesen, mir zu dienen, und ich bin an den anderen und die andere gewiesen, ihnen zu dienen. Das ist so ein unaufhebbarer Zusammenhang, den Paulus hier aufbaut und darstellt.
Wenn wir jetzt darüber reden, in Gemeinschaft zu sein, kommt bei mir die große Frage auf, wie soll die denn aussehen? Ist Gemeinschaft sein schon, wir feiern sonntags zusammen einen Gottesdienst, zu dem wir um 10 kommen und um, keine Ahnung, kurz nach 11, wenn er dann fertig ist, ganz schnell wieder abhauen, weil sonntags ja dann irgendwie auch noch Mittagessen und so? Oder was zeichnet diese Gemeinschaft denn dann auch aus, das Miteinander unterwegs sein?
Ich würde das nicht abwerten, dass wir zum Gottesdienst kommen, und selbst das wäre für mich schon ein großer Schritt. Immerhin, auch wenn wir sonst nichts täten, sind wir zusammen, wir hören miteinander, wir beten gemeinsam und wir singen dieselben Lieder. Also so ganz wenig ist es nicht, und für jemanden, der so ganz neu mit diesen Dingen konfrontiert wird, ist das ein großer Schritt. Wenn ich jetzt von der Gemeinde her denke, dann wäre es immer mein Ehrgeiz jedenfalls zu sagen, darüber können wir noch einen Schritt hinaus wachsen und können das Gemeinschaftliche stärken, schon im Gottesdienst selber, durch Elemente, die mehr wirklich ein Miteinander ermöglichen, aber auch darüber hinaus. Für mich ist das ganz erstaunlich in unserer Gemeinde, wo es immer Kaffee und Kuchen gibt, dass so ganz allmählich wir aufpassen müssen, dass wir vor 1 Uhr mittags da rauskommen, weil das ist wirklich ein intensives Miteinander im Gespräch, woran die da bleiben, auch meistens Freude haben. Also von daher glaube ich, dass gemeinsam vor Gott sein und beten und hören ist was richtig Großes. Aber es wird immer auch die Tendenz haben, zu einem stärkeren Miteinander, einem menschlichen Miteinander auch zu führen. Der Fritz Schwarz, der Superintendent von Herne, der am Anfang der Gemeindeaufbaubewegung in den 1980er Jahren stand, hat immer gesagt, ja, das ist eine persönliche Gemeinschaft mit Jesus und mit Schwestern und Brüdern. Das ist schon so, das ist das Zentrum, das soll sein. Aber er hat dann auch weiter gesagt, es hat immer eine Tendenz zur Freundschaft. Und damit hat er sich ein bisschen auch kritisch abgegrenzt vom guten und großen Dietrich Bonhoeffer, der ja sehr streng zwischen der pneumatischen und der psychischen Gemeinschaft unterschieden hat und gesagt hat, es ist nicht die Gemeinschaft der Seelen, dass man so gerne beieinander ist und sich wohlfühlt und es so eine herzliche, ein herzliches Zusammensein ist. Das ist nicht das, worauf es ankommt. Das ist sehr streng formuliert. Es ist wirklich das gemeinsam durch Christus verbunden sein, das miteinander auf Gott hören und miteinander im Dienst stehen und alles andere, ja, meinetwegen, aber es ist nicht eigentlich wesentlich. Und es kann sogar gefährlich sein, wenn so das Gefühlige und das Freundschaftliche überhand nimmt und darüber das Geistliche zurücktritt. Oder wenn das Gefühlige das Geistliche durchdringt und wir uns so in der Schönheit der Gemeinschaft suhlen. Das fand er immer sehr gefährlich. Das kann ich verstehen, bin aber trotzdem der Meinung, dass er den Bogen überzogen hat und dass er unterschätzt, wie wichtig für uns ist, dass wir vor Gott zusammen sind, aber auch miteinander zusammen sind. Und wenn man sich anguckt, was Bonhoeffer selbst auf dem Zingsthof und in Finkenwalde getan hat, dann war da vieles, was er vielleicht theoretisch als psychische Gemeinschaft nennen würde. Die haben miteinander Sport getrieben, Karten gespielt, Musik gemacht und einfach die Zeit miteinander genossen. Und ich finde, das ist ein wichtiger Anteil von Gemeinschaft.
Also der Dietrich Bonhoeffer würde nicht in der Gefahr stehen, nach dem Gottesdienst bis um eins zu bleiben, zu Kaffee und Kuchen.
Ich weiß es gar nicht. Also ich kenne ihn ja nicht, habe ihn nie persönlich kennengelernt.
Nicht?
Nee, dazu bin selbst ich zu jung. Aber wenn ich also lese, wie die Beschreibungen der Zeit auf dem Zingsthof so sind, was Eberhard Bethge da so alles erzählt hat, ich glaube, der war schon gerne mit anderen Menschen zusammen. Ich glaube, dass der wirklich auch Spaß dran gehabt hat. Aber er sieht eben auch als Seelsorger und Theologe die Gefährdungen, die in der warmen, herzlichen Gemeinschaft, wo die Gefühle dann so anwachsen, auch drinstecken, und darauf will er aufmerksam machen. Aber wie gesagt, ich finde, ein bisschen überzieht er.
Ich will den Blick auf unsere Landeskirche richten. Da gibt es ja die Offenheit, dass Menschen selber bestimmen können, wie nah sie jetzt der örtlichen Gemeinde sich verbunden fühlen. Und die dann auch sagen, ja, in unserer Zeit heutzutage, da wollen gar nicht alle Menschen so eine enge Gemeinschaft miteinander haben. Also die brauchen ja auch nicht diese Gemeinschaft, wo man sich dann regelmäßig sieht, wo es dann tendenziell sogar zu einer Freundschaft werden könnte oder sowas. Und wir heißen das gut, oder ja, wir sehen das und lassen sie dastehen, wo sie stehen. Das würde ja nicht diesem Gemeinschaftsaspekt entsprechen, oder?
Ja, es gibt tatsächlich, und das schon seit langem, eine kritische Sicht auf diese Idee von Kirche als Gemeinschaft. Und die kommt von einem Gedanken her, der historisch ansetzt. Man sagt dann zum Beispiel, bis etwa um das Jahr 1900 gab es das alles gar nicht, was wir heute Gemeindeleben nennen. Mhm. Ja, es gab einen Gottesdienst, es gab Unterricht, es gab Seelsorge, es gab die Amtshandlungen, wie man das damals nannte, also die Kasualien zwischen Taufe und Bestattung. Das war es im Wesentlichen. Im 19. Jahrhundert bilden sich dann vor allen Dingen durch die Erweckungsbewegung und in der aufkommenden Diakonie Gemeinschaften. Im Pietismus gab es sowas schon mal durch die beginnenden, wir würden heute sagen Hauskreise. Aber im 19. Jahrhundert kommen dann diese verschiedenen gemeinschaftlichen Aktivitäten dazu, die etwas damit zu tun haben, dass das Bürgertum sich autarker darstellt und in eigenständigen Versammlungen zusammenkommt. Um 1900 bildet sich dann das, was wir die Vereinskirche nennen. Der Emil Sulzer hatte die Idee, das geht nicht bei diesen riesigen Gemeinden, die wir haben, mit Zehntausenden von Gemeindegliedern in einer Parochie, in einer Kirchengemeinde. Das ist viel zu anonym und viel zu distanziert. Und er hatte die Idee, wir bilden kleinere Gemeinschaften, Gruppen, Kreise, Bibelkreise, Kreise, die eine diakonische Aufgabe übernehmen, die Frauenhilfe entsteht. Und diese Kreise haben dann auch das Gemeindehaus erfunden, dass man ein zweites Haus neben der Kirche hat, wo man sich trifft. Es entsteht so etwas, was in der praktisch-theologischen Diskussion heute die Vereinskirche genannt wird. Und da sagen nun kritische Geister, das ist nicht jedermanns Sinn, jedermanns Sache. Manche mögen einfach diese, Zitat, Vereinsmeierei nicht. Die wollen das nicht. Die kommen schon mal zum Gottesdienst, ab und an oder mehr oder weniger oft, aber sie wollen nicht vergemeinschaftet werden. Sie haben ihre sozialen Bezüge woanders, in ihren Vereinen, ihrer Familie, in Nachbarschaften, in Interessengruppen. Aber doch bitte nicht auch noch Kirche. Und das muss man doch respektieren. Und ich finde es nicht ganz einfach, darauf einzugehen, weil natürlich jetzt ein bestimmtes Maß an Vereinskirchlichkeit nicht das Kriterium für lebendiges Christsein ist. Also ob jetzt jemand jeden zweiten Abend in der Woche im Gemeindehaus verbringt, sagt noch nichts darüber aus, dass er in irgendeiner Weise ein besserer Christ sei als andere. Aber umgekehrt ist auch hier wieder ein bisschen ein Überziehen des Argumentes, wenn man daraus folgert, ach, es ist eigentlich gar nicht so wichtig, ob ein Mensch in christlicher Gemeinschaft dauerhaft und verbindlich verankert ist. Und das heißt, in irgendeiner Weise, je nach meinen Lebensumständen, je nach meiner Neigung, ob ich eher so ein Gemeinschaftsmensch bin oder jemand, der auch seine einsamen Stunden braucht, brauche ich eine Verankerung in der Geschwisterschaft der Glaubenden. Und das ist nicht eine Frage, wo ich sagen kann, naja, das ist eben nicht mein Ding, sondern es gehört mit, ich sage es nochmal, zu meiner Berufung, zum Glauben an Gott, dass er mich sofort auch in die Gemeinschaft mit den anderen hineinstellt. An meinen Platz, der auch schon irgendwie zu mir passt, wo ich aber nicht sagen kann, ach nö, brauche ich jetzt nicht. Und zwar in beiden Hinsichten. Weder in der einen Hinsicht, dass ich meine, ich könnte auf Dauer glauben und im Glauben auch wachsen, ohne Gemeinschaft, als auch in dem anderen Sinn, dass ich meine, ich könnte mich den anderen entziehen und meinen Dienst an ihnen verweigern.
Wenn jetzt Bonhoeffer von Gefährdungen in gefühligen Truppen spricht, dann haben wir ja alle, glaube ich, relativ schnell auch Bilder vor Augen, wo das zutrifft, wo vielleicht Gemeinschaft nicht so gut geklappt hat, auch gerade in Kirche und Gemeinde. Und ich finde an der Stelle auch nochmal wichtig, dass wir drüber reden, wie denn damit umgehen, mit Verletzungen, mit Krisen, mit Streit, mit Schmerz und Scheitern. Wie gestalten wir da Gemeinschaft, dass die sich auch abzeichnet von anderen Vereinen, wenn wir jetzt auch nochmal bei dem sind, weil wir ja eben da doch eigentlich noch einen größeren Schatz haben, den wir mit erzählen und eben auch praktizieren dürfen. Aber wie machen, was hast du da für Erfahrungen und für Ideen zu erzählen?
Das ist eine Hammerfrage, die zwei Antworten braucht. Die eine ist nun wieder mit Bonhoeffer und dem gemeinsamen Leben, dass hier alles darauf ankommt, dass ich begreife, wenn ich zu einer Gruppe hinzukomme, dann ist das ein Geschenk an die Gruppe und gleichzeitig eine Zumutung, weil ich bringe mich mit allem, was ich bin und geworden bin und mit meinen Stärken, aber eben auch mit meinen Seltsamkeiten und mit meiner handfesten Schuld. Und es gibt christliche Gemeinschaft nicht ohne diese Gebrochenheit durch meine Grenzen und meine Sünde. Und ich darf mich trotzdem den anderen zumuten, was nicht heißt, dass alles, was ich tue, gerechtfertigt wäre. Und die anderen sind mir zugemutet. Und wenn ich das nicht will, will ich nicht christliche Gemeinschaft. Dann will ich ein Ideal, und da kann man nur nochmal Bonhoeffer zitieren, wenn ich dann dieses Ideal mehr liebe als die reale Gemeinschaft, dann werde ich zum lebendigen Vorwurf an die anderen und zum Zerstörer der Gemeinschaft. In dem Moment, wo wir zusammenkommen, werden wir es erleben, müssen es begreifen und sollen es akzeptieren. Hier kommen Menschen zusammen mit Stärken, mit Wunden, mit Schwächen und mit handfester Schuld. Und diese Mischung kriegen wir nicht raus. Und wir müssen lernen, damit umzugehen. Das ist das Zweite. Es gilt also nicht nur jetzt sozusagen zu akzeptieren, dass es so ist, sondern dann im Miteinander der Gruppe damit auch umzugehen. Schuld zu bekennen. Auch beim anderen um Verzeihung zu bitten. Konflikte ansprechen zu können und einen Modus zu finden, Konflikte weder kalt auszusitzen, indem ich mich innerlich zurückziehe, noch in permanente heiße Kriegszustände zu überführen, wo wir nur noch übereinander herfallen. Und was noch beliebter ist, im Hintergrund über den anderen böse reden und Allianzen suchen, wo wir uns mit anderen gegen jemanden verbünden. Das sind alles keine erfundenen Dinge, sondern das passiert tagtäglich auch in christlichen Gemeinschaften. Die sind immer gefährdet. Und es braucht diese doppelte Ausrichtung. Ich akzeptiere, wir sind als Sünder beieinander, die ganz von der Gnade leben. Und das andere, wir arbeiten aber daran, dass unter uns die Liebe wachsen kann und die Sünde abnehmen kann. Und das bedarf eben der Vergebung, des Tragens, aber auch des handfesten Aushandelns, des sich aneinander Reibens, des Aneinanderwachsens, auch der Herausforderung, dass ich mich ändern muss und dass mir das in der Gemeinschaft gespiegelt wird und auch gesagt wird. Und wenn es einer Gemeinschaft gelingt, auch durch eine schwierige Phase, durch eine konflikthafte Phase, durch eine Phase, wo ich den anderen am liebsten mal ein Jahr lang nicht sehen würde, durchzukommen, dann kann sie Tiefe gewinnen. Dann ist sie über dieses Happy Feeling am Anfang, in den ersten Wochen sind die anderen immer die besten Menschen auf der ganzen Welt. Und nach 2 Jahren sind sie unter Umständen die schwierigsten Zeitgenossen, die man sich vorstellen kann. Und da muss man durch beides durch. Die Happy Feelings bleiben nicht. Und mit den Schwierigkeiten muss ich lernen, umzugehen. Und wenn das gelingt, dann gewinnt eine Gemeinschaft Tiefe. Es gelingt nicht immer. Manchmal bricht sie dann auseinander oder Einzelne gehen, weil sie es nicht ertragen und weil es zu schwer ist. Aber wenn es gelingt, ist es großartig.
Das ist doch auch eine Form von Beziehungsschule. Also ich reife an, wie soll ich sagen, Beziehungen, die ich mittelfristig bis langfristig angehen will. Und sage, ja, ich traue mich dem anderen zu und der andere, ich gehe auf den anderen ein und versuche das zu kultivieren.
Genau.
Ich erlebe eine Form davon in meinem Hauskreis. Also, wer Hauskreise nicht kennt, eine kleine Gruppe, Small Group oder Kleingruppe in der Gemeinde. Ein paar Menschen, die sich in regelmäßigen Abständen treffen und dann zusammen beten, singen, in der Bibel lesen, sich austauschen. So ungefähr kann das aussehen. Bei uns sieht es ungefähr so aus und wir essen dann noch zusammen. Und es ist auf jeden Fall für mich eine sehr intensive Form der Gemeinschaft. Also ich bin da ein großer Fan von. Ich genieße das auch mit den Menschen, mit denen ich jetzt aktuell diesen Hauskreis habe. Und sehe das auch als Ergänzung zu der großen Gemeinschaft, die ich im Gottesdienst habe. Also da feiere ich mit anderen zusammen Gott, bete ihn an. Aber es ist anonymer, weil es größer ist, also allein von der Form her schon. Und im Hauskreis ist die Möglichkeit vorhanden, sich auch über Privates auszutauschen und dafür konkret im Gebet einzustehen und sich gegenseitig zu begleiten. Also da weiß ich, da sind Menschen, die wissen von meinen Stärken und von meinen Schwächen. Das genieße ich. Michael, wie siehst du das Format der Hauskreise und siehst du auch noch andere Formen von Gemeinschaft neben? Wir haben ja jetzt Gottesdienst angesprochen, Hauskreis. Anderes, was du kennst und auch empfehlen würdest vielleicht?
Ja, fangen wir mit dem Hauskreis an. Ich bin in der Tat vor allem ein Fan von Hauskreisen, weil ich glaube, dass wir genau diese Doppelung, die du selber angesprochen hast, eben in Gemeinden brauchen, dass neben der Gemeinschaft im Gottesdienst, wo wir mehr Menschen sind, vielleicht gar nicht viele, aber doch mehr, die kleinere Gemeinschaft mit dem persönlichen Austausch nötig ist. Und dieses Doppelspiel von größerer und kleinerer Gemeinschaft kann eine Gemeinde enorm nach vorne bringen. Ich kann im Hauskreis eben auch persönliche Fragen stellen. Ich kann mit anderen zusammen die Bibel lesen. Ich höre nicht nur eine Predigt, über die ich vielleicht noch nachdenke, sondern wir denken miteinander über Texte nach. Ich finde auch übrigens die Verknüpfung sehr sinnvoll, wenn es Hauskreise gibt, die über die Predigttexte nachdenken, sei es vor dem Gottesdienst, um sich vorzubereiten, sei es nach dem Gottesdienst, um auch Gedanken der Predigt nochmal miteinander anzuschauen. Also das ist, finde ich, gerade in der Kombination Gottesdienst-Hauskreis etwas ganz Kostbares und Wertvolles. Jetzt kommt, man ahnt es schon, ich sage das so, dass ein Aber hinten dran kommt. Das eine Aber ist ein ganz kleines persönliches. Ich fand es in den Gemeinden, in denen ich bisher leben durfte, immer ein bisschen schwierig, als Theologe, als Pfarrer in einem Hauskreis zu sein, weil es mir mindestens sehr schwer fiel, aus der Rolle rauszukommen. Dann doch nicht der zu sein, der sozusagen als der Experte zu theologischen Fragen befragt wird und auf den alle gucken oder der auch nur in sich selbst den Drang spürt, jetzt muss ich doch mal sagen, wie es richtig ist. Und das ist nicht gerade förderlich für einen Hauskreis. Und das andere ist, ich habe manchmal den Eindruck gehabt, dass Hauskreise gar nicht so einfach zu gestalten sind. Abgesehen von den Menschlichkeiten, über die wir eben schon gesprochen haben, glaube ich, kann man an beiden Extremen in Probleme geraten. Das eine Extrem ist, der Hauskreis wird zu einer Art theologischem Laienseminar, wo man Bibeltexte miteinander durchackert und da auch ganz schlau wird mit der Zeit. Aber es ist doch eher ein theologisches Seminar und es treffen sich heranwachsende Experten für das Biblische. Und das Problem hier ist, dass es nicht persönlich wird. Ich kann das alles immer noch weit von mir fernhalten und bin dann am Nachdenken über die paulinische Rechtfertigungslehre oder über die jesuanische Ethik und es ist alles ganz toll, aber es bleibt sehr, sehr weit von mir fern. Das Gegenteil ist genauso schwierig. Der Hauskreis wird zur Selbsthilfegruppe, wo wir nur noch bei uns sind und uns mit unseren Problemen und Schwierigkeiten beschäftigen, aber nicht mehr die gemeinsame Ausrichtung auf Gottes Wort und auf das Gebet finden. Mein Ideal ist eigentlich die Mitte. Wenn es gut geht, führt ein Bibelgespräch ja in diese persönliche Dimension hinein, aber das passiert nicht immer. Und gerade Hauskreise, die schon länger miteinander unterwegs sind, merken das auch gelegentlich. Weshalb ich übrigens auch ein Fan dafür bin, Hauskreise gelegentlich wirklich mal durchzumischen und möglichst offen zu halten und für Teilungen offen zu halten, damit ein bisschen Bewegung drin bleibt. Aber was ich heute wahrscheinlich, anders als ich es früher gemacht habe, tatsächlich Hauskreisen sehr nahelegen würde, ist, dass sie Zeit einräumen, sich persönlich über das eigene Ergehen auszutauschen, auch füreinander zu beten, auch einzelne mal zu segnen und auch zu gucken, können wir einander im Alltag auch beistehen. Und es tut jedem Hauskreis darüber hinaus gut, wenn er auch in der Gemeinde verankert ist und vielleicht eine Aufgabe übernimmt. Wir hatten es in Münster zum Beispiel mal so, und ich glaube, es ist bis heute so, dass die Hauskreise reihum für die Fürbitten im Gottesdienst zuständig sind. Also das wären so die Dinge. Einmal der Hauskreis an sich und der Hauskreis in der Gemeinde. Und an die andere Spannung, der Hauskreis als Bibellesekreis und der Hauskreis als persönliche Gemeinschaft von Christenmenschen und Gästen.
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, Benni hat ja eben angesetzt mit, da erlebst du Gemeinschaft. Welche Formen gibt es denn jetzt noch? Jetzt haben wir schon Gottesdienst, die Kreise, Gruppen, die eine Gemeinde so hat, Hauskreis. Es gibt ja auch noch andere Formen.
Ja, und ich finde, dass es auch gut ist, da ein bisschen kreativ zu sein. Ich habe jetzt gehört, ganz in unserer Nähe hier, von ein paar Männern, Familienvätern, die auch beruflich ziemlich beansprucht sind, sich aber einmal in der Woche treffen, um miteinander zu trainieren, Sport zu machen, also zu bouldern oder Kraftsport oder laufen. Und das verbinden mit einer Zeit, wo sie ein Bibelwort bedenken und füreinander beten. Und das, finde ich, ist eine clevere Sache, wo man auch dran sehen kann, Gemeinschaft kann auch einfach Spaß machen, im ganz simplen Sinne. Etwas Geistliches verbinden mit etwas anderem, was ich auch gerne tue. Und da, finde ich, sollte man mehr auch nochmal Ideen für sich selber suchen. Etwas anderes und was in den letzten Jahren auch mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, ist Mentoring als Gemeinschaft oder Coaching. Beim Mentoring geht es eher um persönliche Wachstumsfragen, beim Coaching eher um berufliche und fachliche Wachstumsfragen. Aber dass ich sage, ich habe jemanden, der ist nicht mein Seelsorger, aber er ist jemand, mit dem ich Situationen in meinem Leben oder Aufgaben in meinem Leben durchkläre und er hilft mir, mich zu entwickeln, auch zu gucken, welche Schritte ich tun kann. Ich habe jemanden, dem ich vertraue, der mir nicht nach dem Munde redet, wo es auch nicht jedes Mal tief seelsorglich wird, aber wo Themen meines Lebens mit ihm zusammen geklärt werden können. Was Ähnliches wäre jetzt auf einer nicht so sehr einer Ebene, wo der eine dem anderen einen Dienst tut, sondern wo man einander einen Dienst tut. Das nannte man, als ich jünger war, Zweierschaft. Also mit zwei Christen, Menschen, die sagen, wir wollen eine Zeit lang, vielleicht verabredet für 1, 2, 3 Jahre, vielleicht auf Dauer, uns regelmäßig treffen, über unser Leben sprechen, wo wir gerade stehen, uns erzählen, was wir uns vorgenommen haben, damit auch Accountability-Partner füreinander werden, weil der andere darf dann mal zurückfragen, ob wir das auch gemacht haben, was wir uns vorgenommen haben, miteinander in der Bibel lesen, miteinander beten. Das wären Zweierschaften. Es gibt eine ganze Menge Formen von Gemeinschaft. Es gibt nicht nur den Hauskreis und den Gottesdienst, sondern eben auch, wie ich jetzt sagte, die Zweierschaft, das Mentoring oder einfach das gemeinsame Tun, das wir mit geistlichen Elementen ergänzen.
Dann haben wir jetzt eine ganze Menge über Gemeinschaft gelernt, schlagen unser Erkenntnistagebuch auf. Und Benny, was schreibst du auf?
Ich schreibe mir eine Sache auf, die du, Michael, gesagt hast, nämlich, dass es christliche Gemeinschaft nicht ohne meine Gaben und meine Gebrechen gibt. Also in der Kombination. Und wenn ich nicht bereit bin, meinen Teil einzubringen und damit auch rechne, dass andere ihren Teil einbringen oder also mit ihren Stärken und Schwächen dazukommen, mit ihren Wunden, mit der handfesten Schuld. Wenn ich davon ausgehe, ich treffe eine Utopie an in der Gemeinde, dann ist es utopisch, also nicht realistisch. Und dass ich damit lernen will, umzugehen, das schreibe ich auf. Michael, eine Ergänzung?
Ja, ich bin bei meiner Vorbereitung auf einen Wahlspruch der anonymen Alkoholiker noch gestoßen. Und den finde ich wirklich tief und gut. Die sagen, betrinke mich, aber wir bleiben nüchtern. Und sie machen damit, geben Ausdruck ihrer Erfahrung, dass sie mit ihrer Sucht alleine nie zurande kommen würden. Und dass der Gang zum Sponsor oder auch in die Gruppe, zum Meeting, der Weg zur Nüchternheit ist. Und es zeigt mir nochmal, dass Gemeinschaft ein ganz kostbares Geschenk an uns ist, auch um heil zu werden und um auf Kurs zu bleiben. Ich würde auch sagen, ich bin in der Gefahr, meinem Zweifel zu erliegen und Gott aus den Augen zu verlieren. Aber wir bleiben gemeinsam auf dem Weg hinter Jesus her.
Kaya, was schreibst du dir auf?
Oh, ich habe mir heute eine ganze Menge aufgeschrieben. Überleg gerade, was ich jetzt herausmarke, weil das eine hast du jetzt eben schon, dieses Ich bin Geschenk und Zumutung. Ich glaube, insgesamt nochmal dieses, es gibt keine christliche Gemeinschaft, ohne dass da auch Gebrochenheit ist. Und den großen Wunsch, den schreibe ich mir dazu, dass christliche Gemeinschaft lernen, christliche Gemeinschaften lernen, wieder Vergebung, miteinander unterwegs sein, zu praktizieren, auch ja, diese tiefen Krisen zusammen durchstehen und da neue Tiefe gewinnen dürfen. Das ist mein Wunsch für christliche Gemeinschaften, dass die nicht zerbrechen, sobald da irgendwie was nicht so läuft. Was nehmt ihr mit, die ihr uns zugehört habt? Wo seid ihr hängen geblieben? Wo denkt ihr gerade drüber weiter nach? Wir sind gerne bereit, da Gedanken von euch noch mitzunehmen. Wenn ihr sie uns mitteilt, dann gerne unter praktisch-theologisch-kirche.de. Wenn ihr auch so noch was habt, was ihr uns gerne mitgeben wollt, dann auch ganz gerne über diesen Weg. Wir lernen gerne dazu. Wenn es euch einfach gefallen hat, ihr inspiriert worden seid, ihr jetzt vielleicht euren Gemeinschaften, die ihr vor Ort habt, neue Chancen geben wollt, dann erzählt doch in diesen Gemeinschaften von uns. Dann können das auch noch andere anhören. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr nächstes Mal auch wieder mit dabei seid. Für heute war es das. Danke für eure Aufmerksamkeit und das Zuhören und auf Wiederhören.
Tschüss.